Du hast mir da großen Vorschuss Lorbeer mitgegeben. Und man soll immer nur sagen, wie heilig man ist, wenn die Frau nicht dabei ist. Vielen Dank. Obwohl, ich bin mehr gewohnt, so Bewegungsmensch, und es ist immer gefährlich, wenn sowas in meiner Nähe steht. Vielen Dank für Ihr Kommen. Das ist ja doch ein Opfer. Man ist um diese Zeit vom Standpunkt des Metabolismus, des Stoffwechsels im Minimum. Man schläft also sehr schnell ein. Und ich darf es hier offen bekennen, wäre ich Zuhörer, würde ich sicherlich in ein Nickerchen hineingeraten. Um die Zeit, dadurch, dass ich hier zu predigen habe, wird mir das wahrscheinlich nicht passieren. Und wenn ihr einnickt, dann schnarcht nicht so laut, weil die anderen wollen ja auch schlafen. Ja? Also das ist dann meine Ermahnung. Vielleicht Folgendes, ich habe das ja nicht so geplant. Ja, das ist einfach ein physiologisches Faktum. Um die Zeit schläft man am besten ein. So, wo geht die Sache an? Ist die schon angestellt?
Nee, da geht's an.
Aha, da hatte ich ja. Achso, ich habe das andere. Weil jetzt unser Bruder Roland Antholzer da mit Matthäus 24 kam, das ist dieses große Kapitel, die Ölbergrede. Wir haben bei Matthäus 5 große Reden. Die erste große, bekannteste ist die Bergpredigt. Das ist die Königsproklamation. Matthäus schildert ja Jesus als König. Kann man mich gut hören? Ja, das wird übertragen. Ja, er hat mich ja da kurz geschlossen, unverdrossen hat er mich kurz geschlossen. Ich habe mir dann schon gesagt, im Hinblick auf Eugen Roth, damit er an Spannung nichts verliert, lebt jeder heute isoliert, nicht? Und da bin ich eben da isoliert worden. Das ist mir so kostbar, der Gedanke. Ich denke, ihr wisst das, aber ich wiederhole mich da gerne, obwohl hier nicht für euch, weil ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal hier war. Wir wissen hoffentlich alle, warum wir 4 Evangelien haben. Das sind die 4 Naturen Jesu, Matthäus schildert den König, Markus den Knecht, Lukas der vollkommene Mensch und Johannes Gott. Und es gibt keine 4 größeren Widersprüche. Wenn jemand König ist, ist er nicht Knecht. Wenn jemand Mensch ist, ist er nicht Gott. Und das wird in Jesus von Nazareth in einer Schönheit, in einer Einmaligkeit, in einer Schlichtheit harmonisiert, dass sogar Weltmenschen gesagt haben, wenn das erfunden ist, sind die Erfinder mehr zu bewundern als Gott. Also das berühmteste Beispiel Jean-Jacques Rousseau in seinem Roman Emilie, und er ist ja kein Christ gewesen, aber er sagt, also diese Schlichtheit, diese Schönheit, diese Einmaligkeit kann man nicht erfinden. Markus schildert den Knecht, wir haben nur 4 Gleichnisse, nur eine größere Rede, die Wiederkunftsrede, nichts von seinem Stammbaum, warum? Ein Knecht hat nichts zu sagen, uninteressant, wo ein Knecht ist. Matthäus beginnt sofort mit dem Stammbaum Jesu für die Juden, also mit Abraham, den Vater der Juden, weil jeder König hat eine Herkunft, ein Geschlechtsregister. Und er wird gehuldigt, die Weisen aus dem Morgenlande, nur bei Matthäus nachzulesen. Und wir haben 5 große Reden bei Matthäus, die in Verbindung stehen zu den 5 Büchern Mose, weil die Juden diesen ganz starken Bezug haben zur Tora, zu den 5 Büchern Mose. Und das überlesen wir, wenn zum Beispiel Jesus sagt, Mose hat euch gesagt, ich aber sage euch, das war für jeden Juden eine Gotteslästerung, außer er ist der Messias. Versteht ihr, ich würde in eine Moschee gehen und sagen, ja, Mohammed hat euch gesagt, ich aber sage euch, ja, da kann ich ja meinen Sarg gleich bestellen. Und das 5. Buch Mose ab Kapitel 27 ist die große Abschiedsrede des Mose und Matthäus 24 bis Ende von Kapitel 25 die Wiederkunftsrede, die Abschiedsrede praktisch unseres Herrn. Und wie jetzt Roland gesagt hat, er leitet sie ein mit Verführung, Vers 4. Vielleicht auch das noch, also die großen Reden Jesu bei Matthäus, 10 Himmelreichsgleichnisse, davon 7 nur bei Matthäus. Also der König hat Schätze. Und kein Vers von seiner Himmelfahrt. Warum? Er wird hier auf Erden von Jerusalem aus sich beherrschen. Und Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Nur bei Matthäus, der König. Und damit ihr auch seht, was für ein wahrhaftiges Buch die Bibel ist. Das heißt in Matthäus 28, wie sie vor ihm niederfielen, wörtlich anbeteten, etliche aber zweifelten. Da sieht man, wie die Bibel nichts vertuscht, einfach wahrhaftig ist. Schreibt offen die Zweifel. Denn für einen Juden war jemanden, der sichtbar vor ihnen stand, anzubeten, so eine Hemmnis, weil sie ja diesen Götzendienst ablehnten, dass die Bibel offen schreibt, gerade im Blick auf den Messias, sie zweifelten. Na gut, also wir haben hier die Wiederkunftsrede, sie wird eingeleitet mit Verführung, Vers 4, Vers 5, es werden viele kommen in meinen Namen und sagen, ich bin der Christus, werden viele verführen. Und dann sagt uns der Herr für die Zeit, die seiner Wiederkunft vorausgeht, eine Prophetenbewegung voraus. Es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Vers 11. Also die werden erfolgreich sein. Wenn die Bibel sagt viele, dann ist das gewöhnlich schon beeindruckend. Und dann nehme ich das gleich vorweg, liebe Freunde, ohne über diese Leute richten zu wollen. Wir müssen die Geister prüfen, aber jetzt ist ja genau vor 100 Jahren das groß gefeiert worden, die Pfingstbewegung. Das war jetzt April 1906, begann das, und da war jetzt 2006 die 100-Jahr-Feier. Und das tragende Kennzeichen dieser Erweckung von Los Angeles war nicht das Zungenreden. Diese eine Gestalt, William Seymour, der hat ja das erst in dieser Zeit bekommen. Das tragende Kennzeichen waren Weissagungen über die unmittelbar bevorstehende Wiederkunft Jesu. Und zwar in dieser, so spricht der Herr, dies ist der letzte Winter, nur noch 2 Jahre, dies ist der letzte Sommer. Und das war das tragende Kennzeichen. Und das drucken Sie ja heute nicht, weil wir haben ja nicht 1908, wir haben inzwischen ja schon ein paar Jahre mehr dazu bekommen. Aber nach 5. Mose 18 ist das der klassische Test für den falschen Propheten. Wenn er etwas im Namen des Herrn ankündigt und es trifft nicht ein, er hat aus Vermessenheit geredet. Also das ist so der Beginn der Pfingstbewegung, was die wenigsten wissen. Dann sagt der Herr in Vers 12, er gebraucht nicht das Wort Verführung, aber er sagt, weil Luther sagt, die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen, wird die Liebe in vielen erkalten, wörtlich die Anomia, die Gesetzlosigkeit. Und das ist interessant. Wir haben eine zunehmende Prophetenbewegung und wir sind Augenzeugen der Zerstörung der Ordnung in Gottes. Die Familie wird jetzt systematisch kaputt gemacht. Die tragende Basis der EU ist der Hass, die Ablehnung gegen den wahrhaftigen und lebendigen Gott. Die Neuauflage von Ohne Gott und Sonnenschein, bringen wir die Ernte ein. Wie das ausgeht, man kann jetzt schon den Nachruf schreiben. Hier ruht in Unfrieden. Ups. Seht mal hier. Seht ihr, deswegen wollte ich so glasgleich weghaben, weil ich bin mehr. Und da hat einer mal einen Blumentopf da oben hingestellt, habe ich gleich weggetan. Weil wenn ich dann in Schwung komme und zur Linken wie zur Rechten, ja, sieht man die, naja, zur Rechten wie zur Linken sieht man die Töpfe herniedersinken, naja. Und liebe Freunde, hier nehme ich auch noch etwas vorweg. Der wahre Gradmesser geistlicher Kraft, Wirkung des Heiligen Geistes, bitte merkt euch das, ist nie Zeichen und Wunder. Die stehen am Ende der Tage ja auch in Verbindung mit den Verführern, sondern immer auf moralisch-ethischem Gebiet, gemäß Epheser 5, Vers 18, werdet voll Geistes und dann listet er auf moralische und persönliche Stärke. Und das erste Symptom, wenn du und ich die Furcht Gottes verlieren, ist Unzucht, Hurerei, Ehebruch, Scheidung und als letztes die Perversion. Und das ist unser Problem geworden. Und da sprechen Sie ständig von Erweckung. Ja, in Amerika haben die Evangelikalen in der Scheidungsrate die Weltmenschen überholt. Was ist das für eine Erweckung? Und was da heute läuft, auch bei diesen Patchwork-Familien, wo ja dann der sexuelle Missbrauch 7-mal höher ist als in einer normalen Familie, das zeigt, dass die Furcht Gottes weg ist. Weil wenn die Menschen wüssten, dass sie sich mal vor Gott verantworten müssten, da würde manches anders aussehen. Aber wir leben in einer Zeit von so einer Pansexualisierung von Sodom und Gomorra, also das Gegenteil von Wirken des Heiligen Geistes. Das Gegenteil. Und dann reden sie ständig von Erweckung. In unseren Breitengraden. Damit beginnen sie immer. Und diese Formulierung, so spricht der Herr, die gibt es überhaupt nicht im Neuen Testament. Womit all diese Strömungen beginnen. Pfingstbewegung 1906, Charismatik 1960 und dann dritte Welle und wie sie alle heißen. Und dann sagt der Herr in Vers 24, es werden sich viele falsche Propheten erheben und falsche Christus sind, werden große Zeichen Wunder tun, sodass, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführt würden. Und jetzt kann man fragen, ja, wo sind die echten Propheten? Sie geben zu, ja, es gibt falsche, aber es gibt auch die echten. Und das Wort Prophetes, das steht dreimal in Matthäus 24, Vers 11, Vers 24 und dann Vers 15. Hier falsche, sie werden viele verführen. Hier falsche werden, wenn möglich, sogar die Auserwählten verführen. Und dann Vers 15. Wenn ihr sehen werdet, den Gräuel der Verwüstung, wie geschrieben steht bei dem Propheten Daniel, wer das liest, der merke auf. So, wo sind die echten Propheten? Hier, im Worte Gottes. Wer das liest, wie geschrieben steht. Er sagt nicht, es kommen dann die echten, sondern hier sind die echten im Wort Gottes. Also, das noch so am Rande. Und liebe Freunde, und dass das Wort viele auch Konsequenzen hat. Es sagte mal jemand, die fast klassische Stelle dieser Strömung, obwohl das ist jetzt schon ein deutliches Wort und da musste man auch differenzieren. Da steht in Matthäus 7, die Verse 21 bis 22. Und der Herr sagt in Vers 22, es werden viele zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, haben wir nicht in deinem Namen große Taten getan? Und dann wird ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Weichet von mir, ihr Täter wörtlich der Anomie, der Gesetzlosigkeit. Und das ist insofern tragisch, weil das Wort Polloi, viele, gibt es nur zweimal in der Bergpredigt. Das ist ja ein Zitat aus der Bergpredigt. Und zwar Matthäus 7, Vers 13, der Weg ist breit, der in die Verdammnis führt und es sind viele, die darauf gehen. Und das ist ja leider in diesem Heilsabschnitt der Gemeinde der Großteil, allein wenn ich denke an die EU, an die westeuropäischen Länder, wie groß der Abfall ist. Wir leiden an geistlicher Magersucht. Man kann kaum noch etwas voraussetzen an Bibelwissen. Und dann hatten wir überhaupt keine Chance mehr, die Dinge zu unterscheiden und differenzieren oder gar prüfen zu können. Und es ist also die große Mehrheit und dann steht dieses Wort viele eben nur noch ein einziges Mal. Es werden viele zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinen Namen geweissagt und so weiter. Und wir haben sie heute. Die falschen Propheten wie Sand am Meer. Man konnte sie in den 60er, 70er Jahren noch überschauen. Man kommt heute nicht mehr nach. Und von diesem Bild der Wehen, das der Herr ja auch in seiner Wiederkunftsrede gibt, Matthäus 24, Vers 8, das ist so eine Beschleunigung, es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Und naja, gut, aber eigentlich wollte ich damit gar nicht beginnen, sondern mich vorstellen, bis zu einem gewissen Grad, weil unsere Theologie ist auch bis zu einer gewissen Hinsicht Biografie. Laut Helmut Thielicke ist unsere Theologie 80% Biografie. Und ich bin als Frischbekehrter, ich kam durch Operation Mobilisation zum Glauben, 68, also ich bin auch ein 68er, Roland, da haben wir es wieder. Bin ich durch Wilkersons Buch Das Kreuz und die Messehelden in diese charismatische Strömung hineingeraten. Das ist ja ein Bestseller, das ist 20 Millionen Mal weltweit verkauft worden. Durch dieses Buch begann die katholisch-charismatische Bewegung in den Jahren 66, 67 und durch das von John Sherrill. Sie reden in anderen Zungen. Und das ist so packend und so echt. Und zum Schluss ist dann diese Lehre der Geistestaufe. Dass wer diese Erfahrung gemacht hatte, der war auf einer höheren Ebene und der fiel nicht mehr zurück. Und er war auf einem besseren Stand und dann ist es sowohl meinem Bruder als auch mir räumlich und zeitlich unabhängig voneinander passiert, als junge Christen voller Eifer. Und das darf ich hier noch sagen, ein Zitat von meinem geistlichen Vater George Werver: Brennende Christen sind mehr gefährdet als fleischliche. Er zitiert ja Jesse Ben Lewis. Also da wollen wir mit den Motiven sehr vorsichtig sein. Und wirklich nicht richten. Das sind oft unsere Besten, die oft in diese Dinge hineingeraten. Und die Brennendsten, die oft den größten Unsinn dann auch übernehmen. Das ist tragisch, aber wahr. Und haben wir uns also hingekniet und gebetet: Herr, gib uns die Geistestaufe. Wusste nicht von der Lehre her, dass ich längst mit dem Geist getauft war. Im Augenblick der Bekehrung wusste ich nicht. Und das ist so, wie wenn ein Vater seinen Kind ein Fahrrad schenkt und das Kind ruft ständig: Papa, gib mir ein neues Fahrrad. Und Papa, gib mir ein neues Fahrrad. Und wiederum und neu und gib mir ein neues Fahrrad. Und verstehst du? Und dann irgendwann wird es einem zu viel. Und ich möchte zur Ehrenrettung Wilkerson sagen, er hat sich geändert. Er hat erstens diese ganze Oberflächlichkeit durchschaut, dieser Wohlstandsprediger. Er sagte: Our theology is 2 inches deep. Unsere Theologie ist also ein paar Zentimeter nur tief. Und er duldet kein Zungenreden mehr öffentlich. In seiner Times Square Church in New York. Auf die Frage, warum, sagte er: It's always so disruptive. Es ist immer so unterbrechend und immer so störend. Also die springen von dem Zug ab, auf den wir aufspringen wollen, um unseren Laden in Schwung zu bringen. Und die haben eben oft ihre leidvollen Erfahrungen gemacht, die uns durch gewisse Umstände womöglich noch erspart geblieben sind. Naja, und dann lernte ich einen jungen Mann kennen bei einer Konferenz von Operation Mobilisation, und der hatte eine faszinierende Ausstrahlung, und der hatte die Geistestaufe und das Zungenreden, und der erzählte Gebetserhörungen und Erfahrungen mit Gott, und da dachte ich, naja, das ist der Grund, warum bei dem so viel los ist und bei dir so wenig. Und da ging ich auf ihn zu. Und ich weiß das noch so, als wäre es letzte Woche gewesen, obwohl es ist Jahrzehnte her, wann war das, 71, 72. Als ich auf ihn zuging, da war es mir, als wollte jemand in sanfter Weise mich davon abhalten. So sinngemäß: Alexander, tu es nicht. Und ich habe gezögert, kann er mir womöglich etwas übertragen durch Handauflegung? Und dann war es mir wie eine Erleuchtung. Nein, er ist Kind Gottes, ich bin Kind Gottes, und dann kann mir nichts passieren. Und diese Erleuchtung, Anführungszeichen, die hat mich einiges an Lehrgeld gekostet. Und das war nicht das erste Mal, also nicht das letzte Mal, aber so das erste Mal, dass ich eine Stopptafel Gottes überfahren habe. Rückblickend weiß ich genau, wer das war, der Heilige Geist. Und das ist ein Geist der Sanftheit, der manipuliert niemanden. Der versucht einen zu warnen: Tu es nicht, aber wir können unsere eigenen Wege gehen. Und es ist also allerdings meine Schuld gewesen. Wir haben dann mindestens eine Stunde oder länger gebetet, und dieses ersehnte Erlebnis, dass es so hochwallte und dann aus mir betete, wo ich dachte, ich sitze dann locker im Hocker statt hektisch am Ecktisch, und es betet aus mir raus, das kam nicht. Das ist ja reine Medialität. Liebe Freunde, liebe Zuhörer, liebe Geschwister, meine Methode auch übrigens, um Koma, das griechische Wort für Tiefschlaf, zu verhindern, ja, gerade um diese Nachmittagszeit: Wie oft steht das Wort Heiliger Geist in 1. Korinther 14? Frage an das geschätzte Publikum. Also wer wagt es? Also wer hat einen Vorschlag? Null. Bitte? Ja, Moment. Was hast du für eine Übersetzung? Lies einmal vor. Luther. Naja, dann steht da nichts vom Heiligen Geist. Die Geistesgaben, ja. Hat jemand die Hoffnung für alle oder die gute Nachricht? Siehst du, das merkt man schon, gewisse Gemeindezucht hier. Bitte? Haben Sie? Lesen Sie mal 1. Korinther 14, 14. Da kriegen wir nämlich...
Denn bei
Ja. Zum Glück gab es diese Übersetzung noch nicht in der Zeit, wo ich da in dieser Sturm- und Drangphase war, weil das ist völlig falsch wiedergegeben. Das Wort Heiliger Geist steht in 1. Korinther 14 und hier steht im Grundtext, wenn ich in Zungen betet, betet Pneuma Mu, mein Geist, nicht der Heilige Geist. Und hier hat man einen verhängnisvollen Fehler gemacht, man hat den Geist Gottes mit dem menschlichen Geist verwechselt. Und das ist Passivität, dass sozusagen es in mir betet. Das kennt man nur im Mediumismus und im Spiritismus. Während Gebet und Nachfolge ist in der Bibel immer aktiv. Nie passiv. Ringet, suchet, bittet, klopfet an, jaget nach, widersteht, prüfet, nahet euch zu Gott. Paulus schreibt, ich lasse euch wissen, welchen einen Kampf ich für euch habe. Römer 15, Vers 30. Und das Gegenteil von Passivität, seid wachsam, wachet. Und das ist die Hauptbetonung in der Endzeit, gemeinsam mit dem Thema Verführung. Und das ist eine ganz verhängnisvolle Übersetzung. Mit der Übersetzung wäre ich voll reingesegelt. Hier steht, wenn ich in Zungen bete, bete der Heilige Geist in mir. Also, Heiliger Geist, bitte bete in mir. Und ich hänge da passiv, mache mich innerlich leer und dann betet jemand durch mich. Das hoffe ich, dass ich das erlebe. Und ist blanker Mediumismus. Und was dann geschah, ich habe nicht in Zungen gebetet, aber ich erlebte so ein inneres Getragenwerden. Was typisch ist für den Hinduismus, das Levitation, diese Schwebezustände. Und das war zu Beginn berauschend schön. Das war so schön, dass der Gedanke, dass das ein verführerischer Geist sein könnte, der ist absurd. Ist absurd, jedenfalls zu Beginn. Ich wurde dann immer mehr davon abhängig. Es ist wie eine Droge. Es beginnt mit Haschisch und man ist selig. Und dann braucht man, um den gleichen Trip zu erleben, immer mehr, immer mehr. Und man kann ja rein empirisch zeigen, dass fast 90% derer, die vorher Bekehrung im Rauschgift waren und sich dann echt bekehrt haben, heute in charismatischen Kreisen sind. Und ich hatte so eine Freudigkeit und Freimut, in der ersten Phase den Herrn zu bekennen, dass sich sogar Menschen bekehrt haben. So, und jetzt sagt er mal, dass das nicht der Geist Gottes war. Wenn mir damals jemand gesagt hätte, Alexander, was du da hast, ist ein Taubeltrank, ist ein Ego-Trip, dann hätte ich den Vogel gezeigt. Und deswegen brauchte der Herr mit mir Rindvieh ungefähr 18 Monate, bis ich erkennen musste, es war ein fremder Geist. Und es gibt ja in der Kirchengeschichte die Theologia Crucis und die Theologia Gloriae. Die Theologia Crucis ist die Theologie des Kreuzes, die hält Paulus den Superaposteln, die diesen Triumphalismus vertraten, entgegen. Und ich habe dann noch die Theologia Agricultura hinzugefügt, die Landwirtschaftstheologie. Ist jetzt nicht ganz ernst zu nehmen. Was haben Menschen und Kartoffel gemeinsam? Beiden gehen die Augen auf, wenn sie im Dreck sitzen. Das ist die Geschichte des Homo sapiens. Der Mensch ist nicht mündig, sondern sündig. Und so war es bei mir auch. Erst als dann wirklich einige Dinge anders kamen, dann merkte ich, da ist was falsch. Und liebe Geschwister, das war sehr demütigend. Das war nicht schön. Zu erkennen, du bist Kind Gottes. Und ich hatte jemand anderer vor seinen Karren gespannt. Und was mir passiert ist, das könnt ihr wörtlich nachlesen und den Vers dürft ihr nicht vergessen, den müssten wir fast hier, also den schreiben wir auch hier auf. Das ist hier nur die Helligkeitsphase. 2. Korinther 11, 4, das müsst ihr euch merken, wir werden das dann noch näher begutachten. Wo Paulus sagt, wenn einer zu euch kommt und einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfanget, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gerne. Und die, die sich im Griechischen auskennen, die sind überrascht, dass Paulus, wo er sagt, ihr ertragt es gerne, kalos anecheste, nicht den Konjunktiv, also die Möglichkeitsform gebraucht, sondern den Indikativ, die Wirklichkeitsform. Kalos heißt schön, das heißt, ihr tragt es schön und genau das war es. Es war schön. Er sagt nicht, ihr seid besessen, aber er sagt, der Gemeinde, die er zum Glauben geführt hat, der ein geistlicher Vater er ist, wenn ihr einen fremden Geist bekommt, dann nehmt ihr den gerne an, dann ertragt ihr das schön. Anechoma ist das griechische Wort für diese Toleranz. Und ich fürchte Anwesende von Herzen gerne ausgenommen, aber das ist im Großen und Ganzen unsere Christenheit geworden. Die geht ja vom Gefühl her. Sie beurteilt ja kaum noch nach der Schrift. Ich verallgemeinere jetzt etwas. Also das ist wörtlich mir passiert und das war sehr demütigend. Und dann habe ich gefragt, als ich dann ernüchternd erkennen musste, was passiert war, Herr, wie ist so eine Vermischung möglich? Ich bin doch Kind Gottes. Gibt es das? Und ich wollte nicht die Erfahrung. Mit der Erfahrung kann ich euch alles beweisen. Mit der Erfahrung kann ich euch beweisen, dass der Buddhismus stimmt. Dass hier ihr auf Erden schon öfters gelebt habt. Wo ist es in der Schrift? Und dann hat mir Gott die Augen geöffnet anhand von 1. Korinther 10. Das wäre jetzt eine Thematik für sich. Da mache ich Schleichwerbung gleich für mein Büchlein. Die sanfte Verführung der Gemeinde. Habe ich das auch mit dieser Passivität und Wachsamkeit erklärt. Und Zeichen wundern und diese Möglichkeit der Vermischung. Wobei die Verführung, die beginnt schon mit dem Bild da hinten. So habe ich vor 3 Jahrzehnten ausgesehen. Sic transit gloria mundi. Das Alte ist ein schlimmes Haus, sehr viel beginnt zu wanken. Dem einen gehen die Haare aus, dem anderen die Gedanken. Mir geht derzeit beides aus. Randbemerkung, ja, also es ist fast zum Depressivwerden, einst und jetzt und gut, eben, das hängt auch zusammen mit dem Thema Heilung, das wir da noch aufgreifen. Der Leib ist nicht erlöst. Paulus sagt, wir warten des Leibes Erlösung. Und deswegen, die zweiten Zähne wurden schlecht und man begann sie auszureißen. Die dritten kamen gerade recht, um damit ins Gras zu beißen. Randbemerkung. Ist also jetzt nicht unser Thema. Zurück zu dieser Vermischung. Und da habe ich gefragt, Herr, wo gibt es das in der Bibel? Und da streife ich jetzt etwas, womöglich für einige auch jetzt zu viel reingepackt. Mir hat Gott die Augen geöffnet, anhand von 1. Korinther 10. Da listet Paulus auf, warum die im Alten Testament alle starben. Er sagt, ich will euch nicht darüber in Unkenntnis lassen, dass das Volk in der Wüste war auf Mose getauft und sie aßen und tranken. Sie tranken aber von dem geistlichen Fels, welcher mitfolgte, welcher war Christus. Also er sagt ganz klar, sie waren Volk Gottes, gehörten zu Mose. Das war der vorlaufende Typus für den Messias. Wir sind nicht auf Mose, sondern auf Jesus getauft und sie haben gegessen und getrunken. Und wenn jemand isst und trinkt, ist er lebendig. Und dann kommt das Aber Gottes. Aber an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie wurden niedergeschlagen in der Wüste. Und dann listet er auf, warum die im Alten Testament alle starben. Werdet nicht Götzendiener. Vers 7, lasset uns nicht Unzucht treiben, wie etliche trieben, fielen an einem Tag 23.000. Murret auch nicht, wie etliche wurden umgebracht durch den Verderber. Haben wir gedacht, das ist interessant. Warum schreibt ihnen das? Und da gingen mir die Zusammenhänge auf. Da hatte ich meinen Aha-Effekt. Ja, natürlich, in Korinth gab es Tote. Kapitel 11, Vers 30. Es sind Schwache und Kranke unter euch und ein Gutteil sind entschlafen. Koimao wörtlich gestorben. Und deswegen schreibt er ihnen das. Er sagt ja, das ist uns zum Vorbilde geschehen. Warum die im Alten Testament starben? Weil in Korinth hatten sie aus den gleichen oder ähnlichen Umständen Tote. Und da gingen mir die Zusammenhänge auf, weil Gott greift ja normalerweise nicht so ein. Also würde Gott jedes Mal bei jeder Sünde uns tot umfallen lassen, dann wer wäre noch lebendig? Da müssen schon schwerwiegendere Zustände vorhanden gewesen sein. Und ich brauche jetzt bewusst die Vergangenheitsform. Und er sagt ihnen dann in Kapitel 10, Vers 20, nein, was die Heiden opfern, das opfern sie nicht Gott, sondern den bösen Geistern. Nun will ich nicht, dass ihr in der Gemeinschaft der Dämonen seid. Und die Formulierung zeigt, dass das möglich ist. Und das waren die. Und er sagt dann, ihr könnt nicht zugleich trinken des Herrn Kelch und der Teufel Kelch. Ihr könnt nicht zugleich teilhaft sein Tisch des Herrn und Tisch der Dämonen. Wollen wir dem Herrn trotzen, sind wir stärker als er? Und das füge ich jetzt hinzu. Antwort Nein, und beweist Tote. Und Paulus sagt, ihr seid total vermischt. Ihr seid in der Gemeinschaft der Dämonen. Und ihr spielt noch die aufgeblasenen Typen. Und warum meint ihr das schwache, kranke unter euch und sogar etliche, die gestorben sind? Weil ihr eben nicht stärker seid als Gott. Und da wusste ich auch endlich, was das heißt hier in Kapitel 5, Vers 5. Wir übergeben dem Menschen den Teufel zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tage des Herrn. Weil er Kind Gottes ist. Aber doch Unzucht schlimmer als die Heiden, in der alten Natur, im Griff des Feindes. Damit er stirbt, weil er Kind Gottes ist. Total vermischt. Und da sind mir die Zusammenhänge aufgegangen. Paulus nennt sie geheiligt in Christus Jesus, aber vom Zeitgeist her geprägt, vermischt, sichtbar und geistlich. Er sagt in den Kapitel 11, Vers 20, bei euch hält man nicht das Mahl des Herrn. Und haben es zum Teil umfunktioniert in ein heidnisches Götzenfest. Und dadurch hat sie Gott ins Gericht genommen, weil sie noch nicht sein Wort hatten, sichtbar ins Gericht genommen und sterben lassen. Und das deutet er schon an ab Kapitel 3, Vers 16, wo er sagt, wisset ihr nicht, dass ein Leib ein Tempel Gottes ist? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, und das haben die durch Unzucht und Hurerei und Götzendienst gemacht, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Und da hat er sie damals noch sichtbar ins Gericht genommen und sterben lassen. Und da waren mir die Zusammenhänge klar. Die Gemeinde zu Korinth völlig vermischt. In der Gemeinschaft der Dämonen. Und genauso sieht es heute aus. Und deswegen bin ich vorsichtig zu sagen, sie sind nicht unsere Geschwister. Aber wir haben voll die korinthischen Zustände. Und das hat jemand mal, ein gewisser Gardner, der selber mal Pfingstprediger in seinem Büchlein geschrieben, The Corinthian Catastrophe, die korinthische Katastrophe. Er sagte, es wären sich die beiden Korintherbriefe, wie er das formuliert, werden immer mehr charakteristisch werden für die letzten beiden Jahrzehnte unseres Jahrhunderts. Er schrieb dieses Büchlein 1980. Weil sich unsere Zivilisation in tragischer Weise dem Zustand der Stadt Korinth annähert, die bekannt war als Zentrum für sexuelle Entartung und Götzendienst. Es gab allein in Korinth 15.000 Tempelprostituierte. Und das Wort Korinthiazomai hieß damals, war Synonym für Hurerei. Und Korinth hat nicht den Geist der Welt geprägt, sondern der Geist der Welt hat die Gemeinde geprägt. Und dann fragte er, was waren die Korinther? Sie waren in ihrem Wachstum begrenzt. Paulus nennt sie Kinder. Sie tolerierten das Böse, Kapitel 5. Es musste der Brief geschrieben werden, weil keine Gemeindezucht praktiziert wurde. So wie es heute aussieht. Paulus muss sagen, in Kapitel 5, Vers 13, tut ihr selbst hinaus, wer der Böse ist. Und haben den Mann geduldet, der Unzucht trieb schlimmer als die Heiden. Und da mache ich eine Klammer auf. Ich habe das, glaube ich, auch schwarz auf weiß hier aus dem Buch von Siegfried Grossmann, Präses der Baptistengemeinden. Das heißt jetzt nicht, dass alle Gemeinden so sind und alle Baptisten so sind. Aber in seinem Buch, Lebendiges Leben. Da sagte man, soll auf keinen Fall Gemeindezucht üben, wenn Pärchen unverheiratet miteinander zusammenleben. Also genau die Zustände wie in Korinth. Und da hat ihn ein Baptistenprediger, der noch klar steht, einen Brief geschrieben und gefragt, ab welchem Alter gilt eigentlich Matthäus 18, die Verse 15 bis 20, also Gemeindezucht. Darauf kam nie eine Antwort. Nochmals, die Korinther waren im Wachstum begrenzt. Paulus nennt sie Kinder. Sie tolerierten das Böse, Kapitel 5. Sie waren in ihrem Wandel rücksichtslos, Kapitel 8. In ihren Verhalten fleischlich, Kapitel 3, in ihrer Praxis charismatisch, Kapitel 14, und in ihren Lehren heretisch, Kapitel 15. Etliche glaubten nicht einmal der Auferstehung. Und genauso sieht es heute aus. Und prompt sind das die meistzitierten Briefe geworden in unserer Christenheit. Sie ist die Standard-Epistel der Vermischung. Und das beste Bild der Vermischung im Sichtbaren ist Unzucht. Und Paulus sagt, flieht! Jede Sünde ist außer dem Leibe. Wer Unzucht treibt, sündigt am eigenen Leibe. Und dann sagt er, warum? Wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heiliger seid ihr. Und Beweis waren eben die Toten. Und das beste Bild für Vermischung im Geistlichen ist Götzendienst. Und Paulus sagt, flieht. Kapitel 10, Vers 14. ist seelsorgerlich wichtig. Merkt euch das, die Bibel lehrt, der Sünde zu fliehen und dem Teufel zu widerstehen und nicht der Sünde zu widerstehen und dem Teufel zu fliehen. Fliehe der Unzucht, fliehe die Lüste der Jugend, fliehe den Götzendienst. Wir machen das Gegenteil heute. Die Versuchung ist so groß. Uns trennt ja oft nur ein Mausklick von Sodom und Gomorra und dementsprechend haben wir die korinthischen Zustände. Und es hat ein Ältester einer Gemeinde in Amerika geklagt, unsere Jugend geht zugrunde am Internet. Da meinte die fromme Jugend. Und allegorisch die Vermischung der Sauerteig. Also sichtbar, das beste Bild ist Unzucht. Und Leute, die sagen, ja, ich bin doch Kind Gottes, mir kann doch sowas nicht passieren, die frage ich, kannst du als Kind Gottes Unzucht treiben? Ja, das war schon so in der Urgemeinde. Das ist ja das, was heute läuft. Geistlich Götzendienst, heute der Okkultismus. Und allegorisch, bildhaft der Sauerteig. Und Paulus sagt, fege den Sauerteig aus. 1. Korinther 5. Wo steht jetzt Vers 9, glaube ich? Oder ist es Vers 7? Seht ihr, da merke ich die Verkalkung. Vers 7. Vielen Dank. Seht ihr, da sind Leute. Ja, fege den Sauerteig aus. Und das andere ist Galater 5, 9. Da wird auch der Sauerteig erwähnt. Galater und Korinther, das sind die beiden Gemeinden, die Paulus nicht um ihre Fürbitte ersucht. Alle anderen schreibt, er betet für mich. Interessant. Und heute also läuft eine Vermischung auf ganzer Ebene. Zum Beispiel, wenn vor 20 Jahren jemand gesagt hätte, wir evangelisieren mit den Katholiken zusammen, ich darf das hoffentlich hier sagen, obwohl ich hier bin in Süddeutschland, in Bayern, ja, und wir unterscheiden zwischen Person und Lehre und rein menschlich ist da Gottesfurcht und für einen Verkündiger ist das oft viel angenehmer, aber das wäre aus gewesen. Das wusste jeder, dass das geht nicht. Nur heute ist das überhaupt kein Problem mehr. Also da hat mir Gott diese Zusammenhänge der Vermischung geöffnet und da habe ich dann auch meinen Mund aufgetan und habe diese Leute beim Namen genannt, ohne zu sagen, sie sind nicht unsere Geschwister. Das steht mir nicht zu, der Herr kennt die Seinen. Aber die Geister sollen wir prüfen. Also das kann man da nachlesen und ich habe hier, das ist genau auf gleicher Ebene, deswegen füge ich das noch ein. Ich habe hier das Zeugnis von einem gewissen Joachim Friedl aus Schwäbisch Gmünd. Charismatische Erfahrungen. Also der erste Teil, das ist eine Stellungnahme von mir zum einem Buch von Daniel Hari, Heilen wie Jesus. Daniel Hari kennt in der Schweiz fast jeder im frommen Kreisen. Hier ist er überhaupt nicht bekannt. Und das ist langweilig und das nimmt zum Einschlafen meine Stellungnahme. Aber dann dieses Zeugnis von dem Joachim Friedl, das liest sich wie ein Krimi. Es sagt ein Bruder atemberaubend. Kommt zum Glauben, liest ein Buch von Heidenreich über ihre Drogenarbeit, das fasziniert ihn und er geht nach Lüdenscheid, wird aber gewarnt. Lass dir nicht die Hände auflegen. Und dann ist das so spannend, wie sich sein Widerstand, seine Skepsis immer mehr abbaut. Zum Schluss legt ihm da dieser Olli Evers die Hände auf. Er fällt auf den Rücken. Am nächsten Tag bekommt er seine Geistestaufe. Und dann sagt er, als er die Bibel aufschlug und die Bibel las, das pulsierte. Das hat eine Kraft, das war eine Lebendigkeit. Also, das war eine neue Dimension. Und wenn man das nicht kennt, dann ist man sprachlos und denkt man, ja genau das fehlt mir. Und dann kam er zurück in die Baptistengemeinde in Schwäbisch Gmünd und da sagte mein Ältester, nachdem er ihm privat voller Begeisterung von seiner neuen Erfahrung erzählt hat, du, ich muss das stehen lassen. Aber die Bibel sagt, man fällt nicht auf den Rücken, sondern aufs Angesicht. Und der wusste sogar die Stelle, die weiß ja kaum jemand, wo die steht, dass man auf dem Rücken fällt. Wiederum Frage an das geschätzte Publikum, um Hypnos, das griechische Wort für Schlaf, zu verhindern. Koma haben wir jetzt überwunden. Dann gibt's noch das Nystatzo, das Nickerchen. Übrigens, Randbemerkung, jedes Wort mit Y in der deutschen Sprache hat griechischen Ursprungs. Außer Bayern kenne ich keine Ausnahme. Hier in Bayern muss ich das verkündigen. Wer kennt die Stelle, wo man auf dem Rücken fällt? Das steht, das ist eine Frage ans Publikum. Gibt so einen, einen gewissen Adrenalinschub und dann macht man wieder auf. Also wie war das mit Saul? Nee. Vor der Hexe von Endor? Nee. 1. Samuel 29, er fiel der Länge nach aufs Angesicht. Eli. 1. Samuel 4, 18. Als die Nachricht kommt, dass die Bundeslade in Hände der Philister geraten ist, und das war ja ein von Gott vorausgesagtes Gericht, da heißt, er fiel rücklings vom Stuhl und brach sein Genick. Aber das ist jetzt, das ist richtig, aber es ist nicht so direkt. Also ich habe einmal in... Ja. Ja, ist auch interessant. Also pass auf, wir haben ja jetzt einiges gleich. Das war in Brasilien. Da traf ich einen mal von der Deus Ex Amor, einen Pfingstprediger, das ist eine extreme Pfingstrichtung dort, und der sagte, wo steht denn in der Bibel, dass man aufs Angesicht fällt? Der kannte nur auf dem Rücken fallen, der wusste gar nicht, dass man aufs Angesicht fällt. Also jetzt folgendes. 1. Mose 49, Vers 17. Dan ist eine Schlange, wird eine Schlange sein, ein Wege, eine Otter auf dem Steige, die den Reiter in die Ferse beißt, das Pferd in die Ferse beißt, sodass ein Reiter zurückfalle. Ist allegorisch. Schlange, Biss und Fallen auf dem Rücken. Ist aber eine starke Stelle, die den beißt und der fällt auf dem Rücken. Dann hat der Bruder hier Johannes erwähnt. Wer kennt den Namen John Wimber? Also er ist so die tragende Figur der dritten Welle. Und als John Wimber in Zürich war, wurde er von jemandem gefragt, wie erklären Sie sich, dass bei Ihnen die Leute auf den Rücken fallen? Man liest doch nicht in den Evangelien, wenn der Herr heilte, dass er seine Jünger in Rugby-Stellung unter das Publikum mischte, um all die, die von seiner Kraft umgeworfen werden, aufzufangen. Die Antwort von John Wimber war Johannes 18, Vers 6. Jesus in Gethsemane und da kommen die Soldaten, um ihn zu verhaften und dann fragt Jesus, wen sucht ihr? Und sie sagen, Jesus von Nazareth. Und sagt er, ich bin's. Und jetzt nochmal zu dem, was ich eingangs erwähnt habe. Johannes schildert Jesus als Gott. Ihr wisst, Matthäus der König, Markus Knecht, Lukas Mensch, Johannes Gott. Und deswegen steht das nur bei Johannes, weil das war eigentlich eine Vorschattung einer Theophanie, das heißt einer Gottesoffenbarung. Das war der Name Gottes. So hat in 2. Mose 3, Vers 6 sich Gott dem Mose offenbart. Ich bin's. Und da sagt er auf Aramäisch, also Anihu, den Namen Gottes. Und da heißt es, sie wichen zurück und fielen zu Boden. Das steht nicht bei Matthäus, das steht nicht bei Markus, das steht nicht bei Lukas, das steht nur bei Johannes. Jetzt Punkt 1. Es ist ein Unterschied zwischen den Sohn Gottes und einem Menschen. Wenn jemand fragt, wen sucht ihr, und sie sagen Alexander Seibel, und ich sage, ich bin's, da passiert gar nichts. Punkt 1. Zweitens, waren das die Leute, die mehr Segnungen haben oder ihn umbringen wollten? Wie kann ich so eine Stelle als Segen auslegen? Es war ja der Gericht. Drittens steht hier nicht, dass sie auf den Rücken fielen. Das fällt mir nicht. In der Gegenwart Gottes geschieht das nicht. Es heißt wörtlich, ab Erchomai Opiso, sie wichen zurück und fielen dann zu Boden. Also meiner Ansicht nach haben sie sich so zurückgezogen und fielen hin. Denn schlagt mal auf, ihr habt ja alle die Bibel da, oder? 1. Samuel, Kapitel 5, Vers 3. Und auch Vers 5. Da ist die Bundeslade im Haus des Gottes Dagon bei den Philistern. Und steht dann in Vers 3 oder ist es Vers 5, das lag auf seinem Angesicht vor der Bundeslade. Also auch der Götze fällt nicht auf den Rücken. Aber jetzt die entscheidende Stelle, die habt ihr noch immer nicht gefunden. Wir sind nahe dran. Es sind drei Stellen. 1. Samuel 4, 18, 1. Mose 49, Vers 17. Alles hier nachzulesen. Wiederum Schleichwerbung für mein Buch. Klammer auf, Klammer zu. Aber die entscheidende Stelle, das ist die deutlichste, weil da ist das Gericht Gottes über die falschen Propheten ausgesprochen. Ja, Jesaja. Also pass auf, jetzt, wer hat die Lutherbibel da? Ja, liest vor Jesaja 28, 20. Das ist der Schlüsselvers der Reiseevangelisten. Ja, das ist der Schlüsselvers der Reiseevangelisten. Das dient jetzt zur Auflockerung. Ist nicht ganz ernst gemeint.
Denn das Bett ist zu
Ja, das ist der, ja, das ist Jesaja 28,20. Also Schlüsselvers der Reiseevangelisten, ja. Das muss jeder, der viel unterwegs ist und eine gewisse Größe überschritten hat, ist das sein erfahrbarer Vers. Ich habe meinen Bruder auf Madagaskar, der ist über 1,90. Wir lagen von Madagaskar und hatten die Post an Bord. Gesagt, ja, kennst du nicht, Jesaja 28,20 bei deiner Größe? Na gut, aber jetzt ab Vers 7 spricht Gott das Gericht aus über die falschen Propheten. Diese Taumel beim Priester und Propheten, Taumel beim Rechtsspruch, Wanken beim Weissagen. Und dann spotten sie die Propheten nach, die Verse 11 und 12, und die zitiert Paulus an die Korinther. Und jetzt Vers 13. Darum wird das Herrnwort an sie angehen, hier ein wenig, da ein wenig, Zablazaf und Kablakaf, damit sie hingehen, rücklings fallen, zerbrochen, verstrickt und gefangen werden. Das ist das Gericht über die falschen Propheten. Also das ist da die einschneidende Stelle. Und dann war, zurück zu diesem Zeugnis, dann war dieser Junge etwas irritiert. Dass eben dieser Älteste sagt, weißt du, ich lasse dein Zeugnis stehen, aber man fällt aufs Angesicht bei Gott und nicht auf den Rücken. Es bedeutet vor Gott die Aufdeckung der Blöße. Deswegen durfte der Altar, 2. Mose 20, Vers 26, nicht auf Stufen errichtet werden, dass wenn er hinaufgehe, nicht seine Blöße offenbar werde. Und das ist Gericht und das ist gegen alle Natur. Und deswegen haben sie auch die Auffänger. Und ich sage das jetzt fast etwas spitz, es haben uns die Charismatiker nicht nur in Charismen, sondern auch in Ämtern bereichert, weil wir haben jetzt den Dienst des Auffängers und den gibt es nicht in der Bibel. Weil das eben so wie die Natur ist, dass wenn die einfach hinstürzen, dann können die sich schwer verletzen und da sind noch schlimmere Dinge manchmal passiert. Ich hörte John Wimber auf Kassette sagen, she fell bam, bam, bam. Also da fiel sie erst auf das Pult und dann auf den Tisch und dann auf den Boden. And then we were looking for catchers. Dann suchten wir für Auffänger. Das macht nicht der Geist Gottes. Deswegen erklärt Paulus in 1. Korinther 14, Vers 32, die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Und er zeigt in 1. Korinther 12, in den ersten drei Versen, wie man den wahren von dem unechten Geist unterscheiden kann, wie man Fälschung und Echtes differenzieren und unterscheiden kann und sagt in Vers 2, ihr wisset doch, als ihr Heiden waret, da zog es euch mit Macht zu den stummen Götzen. Und da steht dieses Wort Apagomai. Die Passivform von Apago, und das heißt wegreißen. Das ist dieses Erschlagenwerden im Geist. Und er sagt, ihr wisst doch, als ihr Heiden waret, ist euch das so widerfahren. Denn man kennt das im Spiritismus, im Heidentum, und da kommen die in Ekstase und werden dann zu Boden geworfen. Also er war dann verunsichert, als er ihm das sagte, aber das hat er dann doch irgendwie sich einordnen können, und dann war wieder soweit alles gut und schön, und dann betet er eines Morgens wieder in Zungen, und auf einmal zieht es ihm die Hände auseinander, es schüttelt ihm am ganzen Leib. Und jetzt war er erschrocken. Was war das jetzt? Denn das kannte er, als er ein Reiki-Meister war. Und dann begann der Kampf. Ist das der Heilige Geist? Ja, wieso ist dann das genau das Gleiche, als ich dann noch im Okkultismus, in der Esoterik war? Ist es nicht der Heilige Geist? Aber ich bin doch Kind Gottes. Kann da ein fremder Geist? Es liest sich wie ein Krimi. Er ist nämlich unwahrscheinlich ehrlich, er greift niemanden an, überhaupt nicht polemisch, es ist atemberaubend. Und es zeigt eben auch, warum Leute mit dieser okkulten Vergangenheit so stark da hineintendieren als unsere Geschwister. Und wir haben heute eine okkulte Erweckung. Wir sind Augenzeugen einer Erweckung, aber es ist eine New Age, es ist eine okkulte Erweckung, bei uns jedenfalls. Wir haben die Porn- und die Okkultwelle und wir haben die genau korinthischen Zustände. Also das ist sehr gut geeignet, gerade auch für Leute, die damit sympathisieren, weil der eben ohne alle Polemik ist und wie eben ein Bruder sagte, atemberaubend. Und liebe Freunde, wenn ich die Erfahrung nehme als Gradmesser, ob etwas stimmt oder nicht, dann habe ich keine Chance. Und wir haben ein klassisches Beispiel in der Bibel, wo die Erfahrung, die sinnliche Wahrnehmung, die Vernunft aushebelt. Das ist die Geschichte mit Isaak und Jakob und Esau, weil der Isaak erkennt ihn. Das ist Jakobs Stimme. Also vom Verstand erkennt er ihn. Dann beginnt er zu betasten. Nein, es ist doch der Esau. Und so wird er betrogen. Und so haben wir Leute, die sagen, na ja, schon, ja, in der Schrift steht, man fällt aufs Angesicht, ja. Ja, aber weißt du, ich kenne da jemanden, der das auch erlebt. Er ist da umgefallen, er fiel auf den Rücken. Aber seitdem ist er so verändert und so positiv und so fröhlich und die Probleme sind weg. Und dann lässt man das stehen und hast du keine Chance. Hast du keine Chance. Das können die positivsten Erfahrungen sein, ist alles ein Blendwerk des Feindes. Hat man keine Chance. Also ich weiß, wovon ich rede und ich habe nach all diesen mühvollen Auseinandersetzungen begriffen, warum Paulus sagt in Lukas 11, Vers 35, sieh zu, dass das Licht in dir nicht Finsternis ist. Entschuldigt, sagt der Herr, sagt Jesus, Lukas 11, 35, sieh zu, dass das Licht in dir nicht Finsternis ist. Was heißt das? Ich habe da auch nicht die letzte Antwort, aber ich kann mich erinnern, wie ich als junger Gläubiger mit großer Freude ein Gebetserlebnis erzählt habe, das mir in einer Krisensituation sehr geholfen hat. Ich erzähle es heute nicht mehr. Wisst ihr warum? Ich weiß gar nicht, ob es wirklich von Gott war. Eines bin ich draufgekommen, mein Herz ist trügerisch über alle Maßen und wenn ich mich darauf verlasse, habe ich keine Chance. Und vielleicht, dass wir das zusammenbündeln, aber wir sind immer noch in der ersten Phase der Einleitung, also keine Angst, es kann sich nur noch um Stunden handeln. Ich bin nämlich Charismatiker. Ich habe das Charisma der Geschwindigkeit und der Länge. Mein Schlüsselsatz ist nachzulesen, Apostelgeschichte 20, Vers 7. Da Paulus die Rede bis Mitternacht hinzog. Fällt dann der Altichus aus dem Fenster. Aber mir fehlt, ich muss das bekennen, von daher ist es gut, dass wir uns zur Ebene Erde befinden. Mir fehlt die apostolische Vollmacht, euch dann wieder aufzuerwecken. Und von daher, das heißt, wir sind ja gar nicht da so eben, oder? Geht's da runter? Ja, dann, gut, dann wir machen um 4 Uhr, haben wir schon. Liebe Freunde, Folgendes. Wenn man mit Anhängern dieser Strömungen, die oft ganz liebe Leute sind, und auch wirklich unsere Geschwister und oft brennender und eifriger, weil es sie oft so stört, dass bei uns, also ich denke jetzt an, ich komme aus der Gemeinschaftsbewegung, eben wirklich so wenig geschieht und sie sehnen sich nach mehr und dort läuft dann eben oft mehr. Ich sage dann manchmal so etwas spitz, hoffentlich versteht ihr das nicht falsch, damit wir es haben wärmer, besuchen wir die Schwärmer. Geht es ja doch etwas lebendiger zu. Aber das war jetzt nicht böse gemeint, nur zur Auflockerung. In 1. Korinther 14, wenn man mit den Leuten redet, dann berufen die sich gewöhnlich auf 4 Verse. Wer in Zungen redet, erbaut sich selbst, Vers 4. Vers 5, ich wollte, dass ihr alle in Zungen redet. Vers 18, ich danke Gott, dass ich mehr in Zungen rede als ihr alle. Und Vers 39, in Zungen reden wehret nicht. Und die anderen Verse, die zitieren sie nicht so gerne, weil die sind eher negativ. Wenn ich zurückkäme und rede in Zungen, was wäre ich euch nütze? Ihr werdet in den Wind reden, der andere wird nicht davon erbaut. Was ich in Sinn habe, bringt nicht Frucht. Die Leute denken, ihr seid von Sinnen. Er behandelt sie ja wie Kindsköpfe. Und das Thema von Vers 3 bis Vers 19 ist, es muss verstanden werden. Weil im Heidentum bin ich meiner Gottheit umso näher, je ekstatischer ich bin. Deswegen sagt Paulus, ihr wisst, als ihr Heiden waret, ich wiederhole diesen Vers nochmal, zog es euch mit Macht zu den stummen, Aphonos, Götzen. Der Götze ist stumm. Und du bist deinen Götzen, deiner Gottheit, umso näher, je mehr du in Ekstase bist. Und das kannst du erreichen durch Droge, durch Alkohol, durch ständig rhythmische Wiederholung von Bewegung und durch gewisse Lautstärke. Ab einer gewissen Lautstärke kommt keine geistliche Botschaft mehr. Mit diesem Höllenlärm, da macht ein Himmelwärm und so viel Schall ist dran, dass keiner schimpfen kann. So sinngemäß. Und da gehen die Leute ab einer gewissen Berauschung in Ekstase. Und im biblischen Christentum geht geistliche Erkenntnis immer über den Sinn des Menschen. Es muss verstanden werden. Und Paulus bündelt diese Argumentation in Vers 19 zusammen und sagt, ich rede lieber 5 Verständige in der Gemeinde, um andere zu erbauen, als 10.000, die niemand versteht. Und das Wort 10.000, Mirioes, war die damals größte bekannte Zahl. Er konnte keine größere verwenden. Also die seligen Zeiten, wo es kein Milliardendefizit gab. Man könnte also heute sinngemäß übersetzen, Million. Mirioi, so heißt das. Und jemand, der das so, so gut erklärt, aber du hast es ja schon zur Pflichtlektüre gemacht, das ist eigentlich geschäftsschädigend, ist der Roche Liebe. Er ist Linguist, er kann 10 Sprachen, 5 Lebende, 5 Tote. Sprachen, ja, das war jetzt kein Witz. Also Griechisch ist eine tote Sprache, Latein, ja, und so Aramäisch wird vielleicht nur noch von ganz wenigen gesprochen. Hebräisch ist wieder auferstanden. Und der erklärte das so einleuchtend. Das Büchlein ist für mich ein Geschenk Gottes. Und im biblischen Christentum also muss es verstanden werden, und das ist der Duktus von Vers 19. Und wenn ich diese vier Verse rausgreife, dann habe ich den Paulus völlig auf den Kopf gestellt. Denn das ganze Kapitel steht unter der Überschrift denn, im Griechischen gar. Kapitel 14, Vers 1. Strebet nach der Liebe, befleißigt euch der geistlichen Gaben, am meisten aber, dass ihr weissagen möget. Denn. Und die Weissagung, nicht dieses ekstatische, so spricht der Herr, nochmals, dass es nicht im Neuen Testament gibt, das ist eine alttestamentliche Formulierung, sondern die klassische Definition ist Vers 3, wer aber weissagt, rede den Menschen zur Ermahnung, Tröstung und Erbauung. Und seit der Reformation definierte man es als die Darlegung des Ratschlusses Gottes in der Verkündigung oder im seelsorgerlichen Zuspruch. Also die Wortgabe. Es wäre also so, es würde mich jemand fragen, du Alexander, soll ich Theologie studieren oder Medizin? Ich würde sofort sagen, Medizin. Warum? Denn, wenn du Medizin studierst, hilfst du den anderen. Wenn du Theologie studierst, erbaust du dich selbst. Ich sage jetzt so, damit ihr das versteht. Diese vier Verse haben alle ein Aber. Wer in Zungen redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Ich wollte, dass ihr alle in Zungen redet, aber noch viel mehr, dass ihr weissagen möget. Ich danke Gott, dass ich mehr in Zungen rede als ihr alle. Aber, da steht dann noch dieses stärkere Wort für Aber, dieses Allah. Aber ich möchte lieber 5 Verständliche reden, um andere zu erbauen, als 10.000 die niemand versteht. Und dann in Zungenreden, wehret nicht, lasset alles aber ordentlich und ehrbar zugehen. Und liebe Freunde, ein Aber legt von der Betonung legt die Betonung immer auf diese Seite. Dass mir Leute sagen, na ja, Alexander, das war ja schön, was du gesagt hast, aber, und dann kommt's. Da gehe ich schon innerlich, es war ja eigentlich gut, was sie gesagt haben. Aber, ja, und dann will der dahin, ja? Und dann frage ich, welcher Geist legt die Betonung genau auf das dem Aber entgegengesetzte Seite und macht aus dem Bremspedal des Paulus ein Gaspedal? Und erschreckt nicht, deswegen ist für mich die ganze Zungenbewegung falsch, denn sie hat das systematisch nach vorne getragen, was die Bibel systematisch zurückdrängt. Und warum haben sie Korinther betont? Sie hatten die beiden klassischen Quellen der Vermischung, das habe ich vorhin schon erwähnt, die Unzucht, und Paulus sagt fliehet, und den Götzendienst, 1. Korinther 10, 14, und Paulus sagt fliehet. Wir haben heute die Porno- und die Okkultwelle und eine zunehmend sich ausbreitende Zungenbewegung. Gehen uns vielleicht Zusammenhänge auf? Also, dieses Phänomen der Vermischung, und jetzt komme ich zur eigentlichen Einleitung, jetzt komme ich endlich dorthin, kurz vor Schluss, wo ich einleitend beginnen wollte, ist kein Witz, aber er hat mir mit seiner Einleitung Matthäus 24 das ganze Konzept verdorben, aber wir glauben an die Inspiratio Spontanea, ahnungsvoll empfindet er es, jetzt kommt der nächste Bibelvers. Ist auch typisch für einen Schwärmer, dass er so ohne Vorbereitung auf die Kanzel kommt und ich will euch Mund und Weisheit geben und der Heilige Geist wird durch uns reden. Ja? Was ja der Herr verheißen hat, aber eben für die Situation, wenn wir uns verantworten müssen vor der Obrigkeit oder vor Richtern oder unseren Feinden. Dann will ich euch Mund und Weisheit geben, der nicht widerstehen noch widersprechen sollen alle eure Widersacher. Aber jetzt wollte ich das erzählen, als ich in Brasilien war. Und das ist ja das Land mit den meisten Spiritisten. Man schätzt 40 Millionen oder noch mehr praktizierende Spiritisten. Nur England, also umgekehrt. In Europa ist es England. Aber weltweit ist es Brasilien, das Land mit den meisten spiritistischen Medien. Ja? Laut Guinness Buch der Rekorde ist England das Land mit den meisten Gespenstergeschichten pro Quadratmeile. Und das ist auch nicht zufällig, dass in den 60er und 70er Jahren fast jede Rockgruppe, die weltweiten Aufprall hatte, aus England kam. von Beatles bis Rolling Bones, as I used to call them, und Uriah Heep und Black Sabbath und wie die alle heißen mögen. Ja? Und jetzt, wo der Okkultismus immer mehr auch zu uns rüberschwappt, allmählich stehen dann auch in unseren Landstrichen Leute auf, die die Teenager in Ekstase bringen. Und die fallen dann auch rein, weil sie da in Ohnmacht oder auf dem Rücken, da haben wir genau diese Phänomene auch. Als ich dann in Brasilien war, da erzählte mir ein Missionar Folgendes, wie es da eine sehr erfolgreiche Verkündigerin gibt. Die hat eine Bewegung, die überrundet allmählich die anderen erfolgreichen Strömungen. Eine gewisse Vanessa Milones. Und die war Missionarin in Afrika und da lernte sie einen schwarzen Pastor kennen. Und da sagte er ihr, er hat eine Methode, die wirkt hundertprozentig, dass Leute das Zungenreden bekommen. Und das ist ein gewisses Wort, das sie wiederholen müssen. Und er weiß zwar nicht den Inhalt dieses Wortes, aber er ist ja ein Bruder und er wird ja da nichts Falsches vermitteln. Und tatsächlich, das hat funktioniert und sie kam dann zurück nach Brasilien, hat dann die Pastoren zusammengerufen und hat ihnen diese Technik beigebracht und dieses Wort verraten. Und das erzählte mir in Curitiba, also in Südbrasilien, ein Bruder von der Mennonitengemeinde. Und dem berichtete das jemand anderer. Und dieser Bruder erzählte mir das. Und wie er dann diesen anderen fragte, weißt du noch den Inhalt dieses Wortes? Wie dieses Wort hieß? Nee. Wenn ich dir sage, kannst du dich dann vielleicht daran erinnern? Es könnte sein. War es das Wort Shambhala? Ja, das war es. Und Shambhala ist das geheimnisvolle buddhistische Reich irgendwo im Himalaya versteckt. Und am Ende der Tage, da gibt es so eine Weissagung im Buddhismus, werden die Shambhala-Krieger aufstehen und die Welt Buddha unterwerfen. Also das absolute Gegenstück zu dein Reich komme. Und dann erzählte mir ein anderer Bruder in Brasilien, wie er in der Nähe von São Paulo in einer Nazarenergemeinde mit über 1000 Mitgliedern gefragt hat, wer von euch verwendet das Wort Shambhala für sein Zungenreden? Und das haben mir Leute immer wieder bestätigt, bis hin nach Indien, dass in Kreisen, wo man Zungenreden praktiziert, dass sehr häufig dieses Shambhala vorkommt. Ja, zurück zu dieser Frage dort in der Nähe von São Paulo. Wer von euch verwendet das Wort Shambhala fürs Zungenreden? Und da ging ein Drittel der Arme hoch. Und dann erklärte er, woher das Wort kommt. Da stand ein Ältester der Gemeinde auf und sagte, wir gebrauchen es aber weiterhin. Und danach war die Gemeinde gespalten. Und da sagte ich ihm, na ja, lieber Bruder, da wirst du aber bald einen schönen Ruf bekommen. Da sagt er, ja, das nimmt er gerne auf sich. Und dann fragte ich diesen selben Bruder, ein ganz feiner, seelsorgerlicher Mann, ein deutschstämmiger Mennonit, wieso hältst du Seminare, um vor diesen Dingen zu warnen? Weil der Mann ist ein Hirte, der ist ein Verkündiger. Wieso hältst du solche apologetischen Dienste, wie man das nennt? Und da erzählt er Folgendes, sagt, wir hatten die Hauskreise und luden die Nachbarn ein und lasen das Wort Gottes und das Wort Gottes begann an den Herzen zu wirken und sie öffneten sich immer mehr dem Evangelium und kurz bevor sie dabei waren, eigentlich jetzt den entscheidenden Schritt zu tun, kamen die Charismatiker und sagten, komm, denen fehlt das Wahre, bei uns ist die wahre Kraft und haben den ganzen Hauskreis abgezogen. Gut, die haben wieder Hauskreis gemacht, wiederum Nachbarn eingeladen, wiederum hat sich das Gleiche wiederholt, sie öffneten sich mehr und mehr durch die Betrachtung des Wortes Gottes, durch die Hauskreise, durch die Bibelarbeit im Evangelium. Und wiederum kamen die Charismatiker und sagten, komm zu uns, bei uns ist die Fülle des Geistes, da ist die wahre Kraft, die haben da gar nichts da von dem Geist. Und dann sagte der danach, beim zweiten Mal, dieser Peter, Schluss jetzt. Und dann begann er eben solche Vorträge zu halten, und diese Dinge zusammenzustellen. Unter anderem habe ich ihm dann auch ein Video damals noch hinterlassen. Inzwischen gibt es das alles auf DVD, wo ein ehemaliger Charismatiker diese bizarrsten Szenen zusammengestellt hat. von diesen besonderen Heilungsevangelisten und Wunderapostel. Und da kann man dann sehen, wie sie bei Bonke da in ihren eigenen Repräsentationsvideoclip reihenweise auf den Rücken fallen. Nehme das als Bestätigung für das Wirken des Geistes, wie Gott ihre Arbeit beglaubigt. Man hat einen Ausschnitt aus der Feuerkonferenz von Harare, 1987 war es, glaube ich, also Simbabwe. Und da sieht man dann den Bonke selber auf dem Rücken fallen. Und auf der Feuerkonferenz dann in Frankfurt, wie er sie mal ins Mikrofon brüllt, I release the fire of the Holy Ghost. I release the fire of the Holy Ghost. I release the fire of the Holy Ghost. Ich setze das Feuer des Heiligen Geistes frei. Ja, liebe Freunde, der Heilige Geist ist Gott. Gott gibt mich frei. Einen Geist, den ich freisetze, das ist nicht der lebendige Gott, sondern ist ein Götze. Und das ist das Wesen der Magie. Und wir leben in einem magischen Zeitalter, nämlich, dass man über Gott verfügen kann. Und es sagte der Gründer einer Bibelschule, merkt euch diesen Satz, der Heilige Geist ist die herrlichste Gabe in der Gemeinde, wenn sie gehorcht, und die gefährlichste, wenn sie versucht, ihn zu manipulieren. Apostelgeschichte 5, Vers 32, Gott gibt den Geist denen, die ihm gehorchen, nicht denen, die ihn versuchen zu manipulieren. Also das könnt ihr euch da auf diesem Video ansehen und dann auch vor allen Dingen Benny Hinn, wie er die Leute anbläst und dann stürzen die um und das Jackett auf sie wirft und so weiter. Und das hat uns sehr geholfen, damit ein Grund, warum ich letztes Jahr in Indien war, war, dass Benny Hinn sollte nach Indien kommen. Und zwar nach Hyderabad. Jetzt kommt da wieder so eine Randbemerkung von mir, die ist nicht ganz ernst zu nehmen. Kennt ihr die neue Hauptstadt von Klagenfurt? Nee, Blödsinn, von Kärnten. Die Hauptstadt von Kärnten ist Klagenfurt. Ich bin ja Österreicher. Und da hat es ja diesen Oberbürgermeister Jörg Haider und seitdem nennt man die neue Hauptstadt von Kärnten Haiderabad. Und gibt es auch einen Heidenrabatt. Aber das war wieder so eine typische alexandrinische Assoziation. Und das hat mich doch betroffen gemacht, weil dieser Mann, ich habe da Veröffentlichungen von konservativen Pfingstlern, die sagten von Benny Hinn, nachdem er in Italien aufgetreten war und den Papst und den Katholizismus gelobt hatte, die sagten, die Pfingstler sollten den Benny Hinn, they should expose him for what he is, a charlatan and a fraud. Also ein Charlatan und Betrüger, dafür sollten sie ihn eigentlich bloßstellen. Also schrieb nicht ich, sondern eine konservativ-pfingstliche Zeitschrift mit dem Titel Vanguard oder Contending Earnestly for the Faith. Ja. Und dann haben wir gedacht, da nehmen wir da Unterlagen mit und das haben wir auch zum Teil. Und dann hatten wir eigentlich als Wunderwaffe diese DVD und die Indersiner Topfit in Sachen Elektronik. Das ist ja das Land, das nach Amerika die meiste Software produziert, besonders in Bangalore. Die haben sich das kopiert, die haben sich das vervielfältigt und da hat mein Freund, dem Mann, der zuständig ist für die Publicity Campaign von Benny Hinn, oder zuständig war, der sollte Ende vergangenen Jahres nach Hyderabad kommen und ist nichts daraus geworden, preis den Herrn, hat er ihm das vorgespielt und damit er nicht beeinflusst, hat er nichts gesagt. Und dann sah er diese Szenen auf dieser DVD und dann sagte er, this man is possessed. How come that all the leading evangelicals go after him? Also der ist doch besessen. Wie gibt es das, dass die führenden Evangelikalen alle hinter dem herlaufen? Und liebe Freunde, das muss man jetzt doch so sagen, die Tatsache, dass er weltweit der berühmteste Heilungsevangelist gilt, das zeigt, und über das Fernsehen kommt er praktisch überall hinein, über MiracleNet und God Channel und so weiter, dass mit einem gewissen Teil der Christenheit etwas wirklich ganz im Argen ist. Und als ich in Bangalore Vorträge hatte und vor Benny Hinn warnte, da kam dann eine Frau nach vorne und sie sagt, sie gehört zur Pfingstgemeinde und was ich da sage, das stimme nicht und sie hatte Benny Hinn auf dem Fernsehen gesehen und er ist ein Bruder und er verkündigt das Evangelium. Denn ich hatte zitiert, was sich November 93 in Basel ereignet hat. Wer kennt den Namen Benny Hinn? Und der hat er sich so aufgeführt, dass dann die charismatischen Veranstalter sich entschuldigt haben. Wir sind einen Charlatan, einen Betrüger auf den Leim gekrochen. Und es waren drei Dinge, die sie abgestoßen haben. Das eine war, man sollte die Hände hochstrecken, damit man den Heiligen Geist wahrnimmt. Und dann haben die Mitarbeiter gesehen, wie er so einen Wink machte. Und dann haben die Ventilatoren angestellt. Und da haben die dann diesen Luftzug mit den Heiligen Geist verwechselt. Und dann kamen die da verklärt mit Haschischblick heraus, wir haben den Heiligen Geist gespürt. Dann sagt er den Leuten, sie sollen sich an den Händen fassen. Und dann schlich er so zum Mikrofon und da sahen sie wiederum, wie der jetzt maximale Lautstärke aufgedreht hatte. Und er so ins Mikrofon hinein. Und da sind die verschreckt natürlich zurück, und weil sie sich an den Händen hielten, haben sie sich gegenseitig zu Boden gezogen. Und einige sind so unglücklich gestürzt, dass sie dann ins Krankenhaus mussten. Und da schrieb jemand einen Leserbrief, sagt, was ist das eigentlich für ein Geist, der einen erst die Knochen bricht, um einen dann wieder zu heilen? Und das Schlimmste war dann Folgendes. Also darf ich das sagen? Wer kennt den Namen Bhakt Singh? Von Indien, der hat ja eine 500.000 Menschen zum Herrn geführt. Ein Mann des Gebets. Und Bhakt Singh sagte, nicht ich, er sagte, ich bin überall in der Welt herumgekommen. Ich habe niemanden getroffen, der so gut betteln können wie die Pfingstler. Darin sind sie Weltmeister. Entschuldigt, das gilt jetzt auch nicht für alle, aber das kann man oft beobachten. Und der Benny Hinn kam das erste Mal nach Deutschland durch Bonke bei dieser Feuerkonferenz. Und da sagte ein begnadeter Verkündiger, der Pastor Helmut Weidemann, der die größte FEG in der Kraft des Wortes im positiven Gemeindewachstum gebaut hat in Gießen, das war dann die größte freievangelische Gemeinde in Deutschland, er sagte dann, er hat noch nie so eine penetrante Kollektenpredigt gehört, wie die von Benny Hinn. Dreiviertel Stunde lang ging es nur ums Geld, und dann hat man dann die Kübeln durch die Reihen geschickt, und man wollte eben Scheinwerfer haben und eine Scheinkollekte und so weiter. Und da wurden also Kuverts ausgeteilt zurück nach Basel, wo drauf stand, also schreib dein Problem auf und wir beten für dich und man soll seinen Check und sein Geld reingeben. Und dann kamen die Mitarbeiter hinter die Kulissen und dann sahen sie, wie diese Kuverts alle aufgerissen waren, Geld und Checks rausgenommen, die Kuverts, die lagen im Papierkorb. Und das hat sie dann so erschüttert, als charismatische Mitarbeiter, die es gut meinten, unsere Geschwister sind, dieser Markus Blum, Heilsarmee-Offizier, dass sich öffentlich entschuldigt hat. Wir sind Scharlatan aufgesessen. Und dann hat sogar Idea Schweiz, das ja die Charismatiker in ihren Redaktionsstab hat, gewarnt und hat erwähnt, wie man Leute manipulieren kann durch Handauflegung. Und damit schließe ich mal ab und dann machen wir die wohlverdiente Pause. Wir haben Handauflegung mehrmals in der Bibel erwähnt. Ich zitiere das ja auch hier. Wir haben 6-mal in der Apostelgeschichte, 4-mal in den Episteln, 1-mal im Hebräerbrief, 3-mal in den Pastoralbriefen. Und nur 1-mal ist es mit einem Imperativ, das heißt mit einer Befehlsform verbunden, nämlich 1. Timotheus 5, Vers 22, die Hände legen niemanden zu bald auf und dann warum? Mache dich nicht teilhaftig fremder Sünden, halte dich selber rein. Und hier bringe ich ein Zitat von Elias Schrenk, weil das viele nicht für möglich halten. Ich warne die Leute jedes Mal, hütet euch davor, die Hände auflegen zu lassen. Da schreibt Elias Schrenk, der Bahnbrecher der Evangelisation auf deutschem Boden, die vielleicht begnadetste evangelistische Stimme, die Deutschland hatte, obwohl er war gebürtiger Schweizer. Ich kannte verschiedene Menschen, die durch Handauflegung bleibend unter böse Geister kamen. Elias Schrenk. Und In diesen Ländern auch, gerade auch in Indien, da kamen die auf mich zu und wollten, dass ich mit ihnen bete und ihnen die Hände auflege. Und die denken, weil das ein Weißer ist und so weiter, dann hat er mehr Macht und das ist alles eine magische Vorstellung. Ich habe gesagt, ich bin genauso ein Sünder wie ihr auch, begnadet durch das Blut Jesu, gereinigt. Und ich bete jetzt einfach für dich. Und dort könnte ich die sofort durcheinander bringen, dass ich ihnen sage, und so läuft ja das. Also ihr merkt, euch fehlt doch Vollmacht. Wer möchte jetzt mehr Kraft haben? Wer möchte jetzt mehr Vollmacht erleben? Und dann lese ich irgendwelche Bibelstellen vor. Wer möchte die Geistestaufe? Und dann würde ich anfangen, wer jetzt die Geistestaufe haben will, der soll nach vorne kommen. Und dann lege ich denen die Hände auf. Und dann hätte ich die Gemeinde mitten durchgespalten. Und wenn ich jetzt Hände auflegte bei euch, wäre das auf einer dreifachen Basis falsch. Erstens, Handauflegung ist biblisch, aber von der Ältestenschaft her innerhalb der Gemeinde. Ich bin kein Ältester, ich bin Evangelist. Zweitens, ich gehöre nicht zu eurer Gemeinde. Drittens, ich kenne euch so gut wie gar nicht. Und Paulus sagt niemanden zu bald. Und das beste Bild, entschuldigt, im Sichtbaren ist die Beziehung Mann-Frau. Weil Handauflegung ist Identifikation. Und das ist ja üblich geworden heute, dass man sich am Vormittag kennenlernt und am Abend Hochzeit feiert. Und das ist allerdings kein schöner Abschluss. Wir hatten das in Wien erlebt. Das war eine Freikirche, war keine Pfingstgemeinde. Da hat der Pastor dieser Gemeinde alles, was weiblich war, querbeet, ob verheiratet oder nicht, verführt. Und wenn eine Frau gezögert hat, hat er die Hände aufgelegt. Und dann hat sie nachgegeben. Also hütet euch vor den Typen, die euch die Hände auflegen wollen. Dann geschieht genau das, was Paulus sagt. Sie ziehen die Jünger an sich. Aber jetzt brauchen wir noch einen positiven Abschluss, damit wir da nicht so negativ aufhören. Liebe Freunde, was der Feind gerne macht, er gibt eine richtige Diagnose und bietet eine falsche Therapie an. Zum Beispiel Hitler hat das Unrecht des Versailler Vertrags und die Arbeitslosigkeit ja zu Recht aufgezeigt, instrumentalisiert, scheinbar auch wunderbar gelöst, war dann mit der Arbeitslosigkeit vorbei. Und das Unrecht des Versailler Vertrags und all die Landeinbußen, die waren zu Beginn des Zweiten Weltkriegs ja erstaunlich schnell ausgebügelt, aber trotzdem, das hat sich inzwischen rumgesprochen, ging der Zug in die falsche Richtung davon. Das ist übrigens, da habt ihr, jetzt mache ich noch eine Klammer auf, sie kommt nicht zum Ende, der Geist ist willig, der Mund ist schwach, oder wie sagt man da? Wie eine Droge wirkt, zu Beginn unwahrscheinliche Erfolge, es geht scheinbar hinauf und dann kommt der Absturz. Das war das beste Bild von einer ideologischen Droge. Ideologie und Droge gehen völlig parallel. Gehen völlig parallel. Und auch der Schwarmgeist. Dieser ganze Triumphalismus von der Erweckung und so weiter, der da immer kommt. Und der Herr sagt das Gegenteil. Wenn das Menschensohn kommen wird, meinst du, wir den Glauben finden. Also es kommt eine richtige Diagnose und wenn jemand in unsere Kreise kommt, ich denke an unsere Gemeinschaftskreise und sagt, du, bei euch ist doch der Tod im Topf, bei euch geht es so warm zu, da kann man doch im Mittelgang Schlittschuh fahren. Die Diagnose stimmt oft. Und dann bieten sie ihre Schnellmethode an. Ja, euch fehlen die Charismen. Ihr braucht die Geistestaufe. Und da sage ich meinen Freunden, ich habe nur eine Schnellmethode in der Bibel. Es steht in meiner Bibel nur ein einziges Mal, dass das Vater läuft. Dass der Schöpfer seinen Geschöpfen gegeneilt. Das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ja? Und wenn dir Gott Vater entgegeneilt, dann wird ja die Gnade, die Vollmacht, der Segen Gottes in Windeseile zuteil. Und da werde ich nicht vergessen, Wilhelm Busch in seinem Buch da über den verlorenen Sohn fragt, wem läuft der Vater entgegen? Den Großen dieser Welt, den Heiligen, den Frommen, den Kirchenchristen? Und jetzt aktualisiert, die Leute, die mehr Charismen oder Erlebnisse haben wollen? Nein. Den Sünder, der um Gnade fleht. Vater, ich habe gesündigt. Da gerät der Himmel in Bewegung. Und das ist der alte Weg des Kreuzes. Und wir haben in den Sendschreiben beklagenswerte Zustände. Bis auf zwei werden ja alle anderen getadelt. Und was sagt der Herr achtmal? Du brauchst die Geistestaufe oder du brauchst Charismen? Nein. Tue Buße. Und möge das also unsere abschließende Diagnose sein, wenn wir merken, uns fehlt Kraft, Vollmacht. Hier steht jemand, immer wenn ich durch Gottes Gnade vor Gott zerbrechen durfte, da war dann oft der Unterschied wie Tag und Nacht. Das hat sich in den Worten oft nichts geändert, aber das war dann oft wirklich der Unterschied, die Gnade und die Kraft Gottes. Ich bete jetzt und dann habt ihr die wohlverdiente Pause. Ach, Herr Jesus, hab Dank für deine Güte und Gnade. Auch jetzt die Möglichkeit, diese Dinge darzustellen. Du weißt, es ist so eine Fülle. Und du kannst geben, dass wir durch deine Güte den Wunsch haben, dass wir geübte Sinne bekommen. Dass man uns sagen kann, wie der Gemeinde zu Ephesus, du hast geprüft, die da sagen, sie sind Apostel und sind es nicht und hast sie als Lügen erfunden. Und du mögest das begonnene Werk vertiefen. Du weißt von denen, die mit diesen Strömungen sympathisieren, die es womöglich auch auf Kassette oder sonst wie hören, auf CD und dem nicht zustimmen können. Aber Herr, du kannst geben, dass man bereit ist, die Dinge an der Schrift zu prüfen oder sich in Frage zu stellen lassen. Wie Watchman Nee sagte, ein Erlebnis in Frage stellen ist der erste Schritt der Befreiung und nicht an Zweifel an Gott, sondern an sich selbst. Schenk du diesen göttlichen Zweifel und hab Dank, dass bei dir diese Geduld ist und diese Bereitschaft, neu anzufangen, diese Fesseln wegzunehmen. Und so gib, Herr, dass wir wachsen dürfen in der Gnade und der Erkenntnis zu deiner Verherrlichung. Amen.